Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Ab sofort kannst du einen neuen Live-Online-Kurs buchen. Basiskurs Echokardiographie. 4 Expertinnen und Experten bringen dir in 5 Sessions à 60 Minuten alles Wichtige zu dieser Untersuchungsmodalität bei. Nähere Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Lüder Wanken zum Thema Scheiße, ein Notfall. Wie sich Erste Hilfe und Comedy verbinden lassen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Wir sind zu dritt heute Abend unterwegs. Mit dabei ist mein lieber Kollege Kai. Und ganz besonders freuen wir uns, dass auch Dr. Lüder Wanken da ist. Lüder, du bist Notarzt, aber auch Comedian und hast ein total tolles Programm auf die Beine gestellt. Bist damit, glaube ich, immer noch on Tour auch. Ich habe dich live in Essen gesehen. Das Programm heißt Scheiße, ein Notfall. Über das wollen wir so ein bisschen sprechen, aber auch über deine Person, wie das eigentlich gekommen ist, dass du als Arzt auch in diesen Comedy-Bereich mit eingestiegen bist, was du damit erreichen willst, was du vermitteln willst. Erstmal ganz toll. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und vielleicht hast du Lust, dich selber so ein bisschen vorzustellen, wer du bist, was du machst, wie dein Werdegang war. Darauf freuen wir uns.
Ja, sehr schön. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und so fängt mein Programm ja auch an. Ne? Mein Name ist Lüder Wanken, das hast du ja schon sehr richtig gesagt. Ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Hamburg. Und ich bin Comedian und Notarzt. Und ich sag mal, der Crash-Werdegang war, Schule fertig. Und wenn da jemand gesagt hat, Lüder, wie sieht's aus mit Medizin? Dann hätte ich gesagt, nee, klar, kann auch aus dem dritten Stock springen. Also es war überhaupt gar keine Option. Und ich habe dann aber so mit den Zivis, die es damals noch gab, habe ich so einen Sanitätskurs gemacht. Das fand ich mega. Das war gerade so der Augenblick, wo das losging mit der Rettungsassistentenausbildung. Und sagte immer, Mensch, das ist eine 2-jährige Ausbildung. Habe ich gemacht, fand ich auch toll. Und habe dann immer gehört, oh, die USA und die haben da das Paramedic-System. Und die einen sagen ja immer, weißt du, die packen nur ein und fahren in die Klinik. Und die anderen sagen, boah, ist richtig cool. Und dann bin ich nach Los Angeles, habe den amerikanischen Paramedic da gemacht. Ich habe in der Prüfung habe ich ein Jobangebot bekommen und ich hätte mega gerne irgendwie mal Los Angeles oder New York Downtown mal so ein Jahr gemacht, damit man so chirurgisch mal ein paar andere Verletzungsmuster hat, als man das klassischerweise so bei uns in Deutschland hat. Ich habe aber keine Arbeitserlaubnis bekommen und dann bin ich damals zurückgekommen nach Deutschland und habe dann wieder als Rettungsassistent gearbeitet und das war einfach so der Zeitpunkt, wenn da musstest du auf den Dienstplan gucken, welcher Notarzt kommt, ob du dich trauen kannst, einen Zugang zu legen, damit er dich nicht gleich total zusammenscheißt. Und dann habe ich gesagt, ey, das geht so nicht. Ich muss irgendwie da die Seite wechseln und dann habe ich noch mal ganz kurz Medizin studiert. Und das war so über die Anästhesie, Intensivmedizin, bin ich dann letztendlich beim Notarzt gelandet.
Und es war aber auch immer klar, dass es immer Notfallmedizin sein muss. Da gab es keine andere Option.
Nee, gab es tatsächlich nicht. Die gab es nicht. Es war mir relativ schnell klar, ne? Also Notfallmedizin läuft ja auf Patient vitalen Schachhalten hinaus, läuft auf irgendwie den Atemweg in den Griff kriegen. Und deshalb war nicht so aus, dass ich sage, oh, das ist wirklich meine Lieblingsdisziplin, Anästhesie, aber es ist auf jeden Fall die Disziplin, die am nächsten eben an diesem extrem vital gefährdeten Patienten dran ist. Und deshalb habe ich dann auch Anästhesie gemacht, ja.
Ja, hi Lüder, von mir auch nochmal ein herzliches Hallo in den Norden. Schön, dass du da bist und Didi, mit dir immer Podcasts zu machen, ist immer ein Fest. Schön, dass das mal wieder geklappt hat. Lüder, was mich total interessieren würde, ist die Frage, wie das mit dem Comedian-Sein und mit dem Humor und so weiter gekommen ist. Also dein Weg in die Anästhesie, in die Notfallmedizin scheint ja schon relativ spannend gewesen zu sein. Und wie ist das dann gekommen mit dem Comedian sein und wie ist es mit den Shows gekommen?
Also prinzipiell ist es ja so, und ich denke, das könnt ihr auch bestätigen, wenn man jetzt in der Klinik arbeitet oder eben, ich sag mal, im Rettungsdienst, dann ist das so die Assoziation von ganz vielen, die denken, boah, ich sag mal, nur alles krass, amputierte Beine, soweit das Auge reicht. Aber es gibt ja viele Dinge, die ultra lustig sind. Und da kannst du auch, glaube ich, in Köln so einem Gagschreiber 10.000 Euro da auf die Orgel legen. Das kann der sich einfach nicht ausdenken. Und das habe ich dann irgendwann angefangen, habe ich das zu sammeln. Einfach habe mir das aufgeschrieben und dann bin ich zu Open Mics gegangen. Also da so Locations, wo Comedians ihre Gags testen. Und natürlich funktioniert das nicht alles. Und man muss auch immer bei einem Laienpublikum im Auge behalten, wo ist so thematisch die Schmerzgrenze, dass nicht unvorstellbare Betroffenheit da plötzlich ist. Dann funktioniert es auch nicht mehr mit den Gags. Und so bin ich auf diesem einen Pfad, bin ich dann in diese, ich sag mal, in diese Comedy-Schiene. Das lief aber so nebenher und wurde immer mehr, immer größer. Ich bin bei Comedy-Mix-Shows aufgetreten, wo also mehrere Comedians moderiert von einem, ich sag mal, Hauptcomedian, der da am Abend ist, aufgetreten. So, das war so der eine Weg. Also ich bin so in die Comedy-Schiene. Das andere ist, was mich mega genervt hat, schon immer, war in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, dass man ganz oft da Leute hat, die unterrichten da vorne, die ultra kompetent sind, also fachlich, die aber überhaupt nicht in der Lage sind, ihren Content so aufzubereiten, dass die Zielgruppe, also du als Auszubildender oder als Student, dass das irgendwie für dich Sinn macht. Und ich finde, dass wir das im Bereich Notfallmedizin auch ganz oft tun, dass da für Stationsärzte und Pflegekräfte, das wird da an die rangeredet und der Special und das wäre super, wenn ihr so, und das fand ich auch schon immer super nervig. Ich habe gesagt, ey, wir müssen das runterbrechen. Wir müssen uns angucken, was ist deren Alltag? Was sind so deren Notfallskills? Und da Notfalltraining auf die anpassen, sodass ich dann schon im Studium quasi, das war in der Uniklinik in Lübeck, haben wir dann quasi so als Dienstleistung, nannte sich damals medizinisches Notfalltraining, einfach ein kompaktes, auf Zielgruppen zugeschnittenes Notfalltraining gemacht haben und das lief immer parallel, also Ausbildung. Und dann ist jetzt auch noch dieser Jump, wie komme ich jetzt zur Show? Viele Leute, mit denen ich spreche, egal Bekannte, Verwandte, wenn man auf einer Party ist, die sagen, oh Lüder, ey, im Notfall zu helfen, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was ich machen muss, aber ey, Digga, ich da einen ganzen Tag in so eine Veranstaltung, Erste-Hilfe-Kurs, ey, da habe ich sowas von gar Bock drauf. Und dann war die Frage, wie kriege ich die Leute, die wir ja de facto brauchen? Also entweder ist nichts und der Patient liegt da auch in 6 Stunden noch wunderbar rum, oder aber es ist was, dann ist schon sehr nice, wenn da ein Ersthelfer vor Ort ist. Weil wie kriegen wir die? Und dann habe ich gedacht, ich kombiniere das. Also ich kombiniere Stand-up mit, was mache ich im Notfall? Ganz einfach Zielgruppe medizinische Laien, die dann sagen, also Erste-Hilfe-Kurs habe ich immer noch keinen Bock, aber bei Lüder, das soll witzig sein. Und mir ist natürlich klar, wenn ich da so eine Show habe, wo 500 Leute sitzen, das ersetzt kein Notfalltraining, aber so diesen Aha-Effekt zu sagen, oh Dicker, das ist viel einfacher, als ich immer dachte, also das ist so mein Anspruch. Und ich habe viele tolle Leute getroffen, die Quatsch-Comedy-Club-Moderationen machen seit Jahrzehnten, die mir geholfen haben, die Regie gemacht haben. Und daraus ist jetzt, und du hast es ja mit gesehen, auch in Essen, ist also einfach ein super tolles Format geworden.
Das stimmt, und du wirst deinem Anspruch auch gerecht. Das kann ich dir zurückmelden. Und ja, für alle, die noch nicht in der Show waren, an dieser Stelle müssen wir einfach mal ganz schamlos dafür werben. Denn es ist wirklich ultra witzig und du brichst ja auch den ganzen Notfallteil auf 3 einfache Situationen darunter, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Lüder, sag nochmal, stell uns nochmal ganz kurz da, nimm uns nochmal kurz mit, ist das eine Show explizit für Laien oder für Fachpublikum oder an wen richtest du dich?
Also ich sag mal, das Gros ist natürlich schon über das Thema Erste Hilfe und an alle, die so Angst haben vom Notfall, wer ist der medizinische Laie. Aber da sind genauso Ärzte, Pflegekräfte, Leute aus, ich habe also in meiner Fanbase jetzt auch bei Social Media sind ganz viele Leute aus dem Rettungsdienst und auch die finden sich da wieder und das ist sozusagen auch quasi die Kunst, wo ich hoffe, dass ich einen guten Weg gefunden habe, dass alle mit dabei sind. Und also ich hatte eine Show in Bamberg und das war einfach so das größte Kompliment, was ich so bekommen habe. Da saß ein Typ, ein niedergelassener Allgemeinmediziner mit seinem Praxisteam und er kam danach zu mir und hat gesagt, Herr Warnken, was für eine tolle Veranstaltung. Das war die beste Notfallfortbildung, die ich jemals hatte. So, und da habe ich gedacht, niemand hat da trainiert, ne? So, es ist Show, ist mir völlig klar, aber es ist die Message. Von daher, das ist sowohl für medizinisch Interessierte wie Profis und eben auch eben für die Laien gedacht, das Ganze.
Lüder, wie würdest du denn den Status quo so in Deutschland, was das Ersthelfertum betrifft, beschreiben und wo willst du eigentlich hin? Also was müssen wir verändern, jetzt abgesehen von den Lehrmethoden, die, wo ich dir total zustimme, dass das alles sehr veraltet und verstaubt wirkt häufig. Wo müssen wir hin und wo wird es vielleicht in anderen Ländern auch besser gemacht?
Also ich glaube, es ist schon viel besser geworden. Also unsere Hauptfehler in der Vergangenheit und ich sage mal die größte Schnittstelle Erste Hilfe Mensch ist ja, sind Erste Hilfe Kurse. Ne? In der Regel dann irgendwann für einen Führerschein. Und ich glaube, es ist besser heute, aber wir haben es einfach in der Vergangenheit, wir haben es super kompliziert gemacht. Wir haben denen super viel verschiedene, so dieses Hitze, Schlag, Hitze, Erschöpfung, Differentialdiagnose. Und wir sind mit diesem Thema unterlassener Hilfeleistung. Da sind wir ja wie die Berserker. Ich habe das ja in der Show auch gesagt. Es gab eine Overhead-Folie, da stand drauf Paragraph 323c. Und wenn ich will, dass Leute helfen, dann ist so richtig die ultimativ falsche der Herangehensweise zu sagen, Leute, ich bedrohe euch. Also, und das war, also, da, wie gesagt, da sind wir gut zurückgerudert, aber ich glaube, das ist das, was wir sehr falsch gemacht haben. Also zu kompliziert und immer mit diesem latenten Wenn macht es und immer über Falschmachen reden, anstatt zu sagen, du Dicker, im Notfall zu helfen, ist so einfach, das kannst du auch. Also, und deshalb denke ich, wir haben uns sehr, sehr viel verbessert. Und ich finde das Paradebeispiel auch, was für einen Einfluss es hat, ob Menschen helfen oder nicht, auf die, wie kompliziert ist das, was wir von Ersthelfern wollen, ist ja die Kampagne Ein Leben retten, ja, von der DGAI, wo die dann 2013, da war das ja so, 17% der Umstehenden in Deutschland haben angefangen mit Herzdruckmassage und dann haben die Beatmung rausgenommen. Was die Amis mal, weil die Skandinavier schon lange da rausgenommen hatten, riesen Aufschrei in Deutschland, auch in den bei den also klassischen Hilfsorganisationen. Und natürlich gibt es noch andere Einflüsse, aber nach 13 Jahren Kampagne Ein Leben retten, zu sagen, hey, lieber Ersthelfer, beim Notfall, wenn der bewusstlos ist, du bist ja nicht sicher, ob der atmet, ruf die 112 an und fang einfach an zu drücken, sind wir jetzt bei knapp über 55% aktuelle Zahlen deutsches Reanimationsregister. Normal, es spielen andere Komponenten da rein, aber immer wieder diese Woche der Wiederbelebung im September mit dieser Awareness, Leute, es ist total, also ich glaube schon, dass, und das ist der beste Ansatz, Ablauf vereinfachen. Wir müssen weniger, und das brennt uns immer auf den Nägeln, dann kommen wir mit so Themen wie eben Apoplex, ich weiß, es ist jetzt eure Baustelle, oder mit Sepsis um die Ecke. Wir müssen uns angucken, wer sind die Ersthelfer? Ja, und die haben vom DRK, die Umfrage ist ja von 2024 bei, 55% ist der letzte Ersthilfekurs länger als 10 Jahre her. Bei 41% länger als, länger als 15 Jahre. Und Leute, und das ist unsere Zielgruppe. Das heißt, von daher, wo wollen wir hin? Wir müssen es vereinfachen und wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wie sieht sie aus, unsere Zielgruppe? Und die Antwort muss sein, das, was wir an die ranreden, das, was wir mit denen trainieren, das muss so simpel wie möglich sein. Alles andere hat einfach gar keinen, es macht gar keinen Sinn.
Du hast das Thema Schlaganfall gerade angesprochen, Lüder. Ich finde, das ist auch ein guter Transfer. Da gab es ja auch jahrelange Kampagnen, ne? Irgendwas komisch, Fast-Test, was auch immer, ja. W112. Ja. Und mein Eindruck ist, dass das jetzt gesellschaftlich ganz gut irgendwie reingehämmert ist sozusagen. Ne? Also da sind die Leute, das haben die drin. Und ist das so, dass der Transfer, den du auch erreichen willst, also Ängste abbauen, ganz kurze Wege schaffen sozusagen, 3 einfache Situationen und dann geht's los ohne Angst. Haben wir dich da richtig verstanden?
Genau, also simpler Ablauf. Es gibt die 3 Notfallsituationen. Das ist alles, was du für den Notfall brauchst. Und wirklich, und alles Komplizierte, das ist was für Profis. Und ich glaube, dass wir selber, also wir Mediziner, natürlich aber auch die Medien, in so Talkshow-Runden, du kannst ja über jedes medizinisch komplexe Thema sprechen, wie du über die Funktionsweise eines Raketentriebwerks genauso reden kannst. Und ich glaube, nur wichtig ist, und den Fehler machen wir oft, dass wir dann, um bei der Medizin zu bleiben, diese Message dranhängen, zu sagen, lieber Ersthelfer, wäre schon geil, wenn du das bei Notfall erkennst. Und dann sind wir sofort wieder bei dieser Überforderung, dass Leute dann sagen, die sitzen bei mir in der Show und ich war, ne, so Herzinfarkt, Herzinfarktfrau zum Beispiel, die sitzen dann da und da passiert mehrfach, die sagen, wie, ich habe jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs, mal, bei Frauen soll alles anders, was ist denn da jetzt anders? Weißt du, ne, so Gendermedizin, Herzinfarkt, Frau, das ist so ein Ding für uns Profis, jetzt kriegen die das mit und sitzen dann da und die gehen aus ihrem Erste-Hilfe-Kurs raus und denken so, na, Alter, es irgendwie ist bei Frauen, es sind ja auch Sachen anders bei Frauen, das ist ja, aber jetzt hier in Bezug auf, das, ah, und das nervt mich, also keep it simple und eben nicht den ganzen Tag, sondern die Trainings müssen kürzer, kompakter sein und ich glaube, dann ist auch dieses, die Kommunikation eben nicht und du hast egal welchen Bericht zu Erste Hilfe und das ist immer, man kann gar nicht so viel falsch, also immer dieses falsch machen, sondern unsere Kommunikation muss sein eben dieses, statt kompliziert das Falsche, ganz einfach das Richtige. Es ist so einfach, kannst du auch. Ja? Dass Erste Hilfe irgendwann an seine Grenzen kommt, völlig, völlig richtig. Ja, also ein Ersthelfer wird nie jetzt da irgendwie die Massenkarambolage auf der Autobahn, da jetzt hier die perfekte Triage, das ist aber auch nicht sein Job.
Wenn man dich so reden hört, Lüder, dann hat man das Gefühl, du hast ja Humor mit auf die Welt bekommen. Und wenn ich so an meine Arbeit in der Praxis zum Beispiel denke, dann hat Humor ja eine wichtige Funktion manchmal, ne? Also auch wenn wir ja häufig mit schwierigen Situationen zu tun haben in der Medizin, du ja im Notfallgeschehen noch viel krasser als wir vielleicht. Was bedeutet Humor für dich? Also wo kann uns Menschen, die in der Medizin arbeiten, wo kann uns Humor helfen?
Also ich denke mal ganz ohne Notfall in einer Ausbildung. Bei Trainings, ich glaube, egal was dein Thema ist und wenn du Jura machst und mit Paragraphen, ich glaube, jeder, der das mit Humor macht, also wenn du irgendwas unters Volk bringen willst, was auch immer deine Message ist, dann muss das nett, fluffig und am besten mit Humor daherkommen. Das glaube ich, da glaube ich sehr dran. Ich glaube aber auch, dass in einer Notfallsituation das einen totalen Unterschied macht, ob man, es ist ein Notfall, keine Ahnung, Patient hat einen Herzinfarkt und der hat ja eine realistische Chance, dass auch gleich sein Herz aufhört zu schlagen, auch wenn das für uns sehr Routine ist, dass wir da nicht alle total betroffen, bitter ernst, sondern dass man genauso locker sein kann, genauso jetzt irgendwie keine Witze über den Patienten macht, aber eben einfach locker ist und mit Humor da dran geht und Patienten dann denken und auch die Angehörigen, so dieses, ja, die scheinen das hier im Griff zu haben. Also ich finde schon, dass das eine gute und auch eine wichtige Komponente ist, dass man auch in so einem ernsten Setting, in so einer ernsten Notfallsituation und wenn dann der Patient dann sein Morphin bekommen hat und plötzlich die Schmerzen nachlassen oder wie auch immer, ne, und dann, ja, wunderbar. Dann kann man darauf eingehen und das kann man eben auch gut, finde ich, mit Humor machen.
Wobei, du profitierst dann ja auch von deiner Routine, muss man sagen, ne? Oder wir auch in entsprechenden Situationen. Ne? Das kann man jetzt auch nicht von jedem Rookie erwarten, wenn man angespannt ist. Ne? Also da hilft dir ja die Berufsroutine.
Ja, natürlich. Du, also ganz ehrlich, als ich angefangen habe, damals Notarzt zu fahren und die erste Nachtschicht, da habe ich alle 5 Minuten geguckt, ist das Batterie noch, ist das Ding voll? Und ich habe überhaupt kein Auge zugetan. Also ich habe jetzt in der Summe, also jetzt, wenn man so das Rettungsassistent und jetzt also ich habe über 5000 Rettungsdiensteinsätze, also man braucht natürlich nach dem Einsatz nachts so ein bisschen, bis man wieder eingeschlafen ist. Ist halt einfach so von dieser Arbeitstemperatur wieder in die Schlafphase. Aber natürlich, du brauchst schon, also wenn du in so einem Setting bist und sagst, boah, dann ist jetzt hier mein dritter Notfall und ich bin richtig froh, wenn mir hier kein Lapsus passiert, dann ist da, glaube ich, auch die Prio verständlich beim Rookie, wie du das genannt hast, zu sagen, du, jetzt schaue ich erstmal, dass das hier medizinisch läuft und das mit dem Joke, das mache ich dann, keine Ahnung, 200-300 Einsätze später.
Wobei ich muss sagen, das mit dem Humor, ne? Also das ist ja für die Umstehenden vielleicht gut, aber ich merke auch immer, dass das für mich so wie so ein kleiner Wake-up-Call manchmal ist. Also ich komme selten in Notfallsituationen, aber ich merke dann immer, wenn ich so in so einer Schockstarre bin und gerade gar nicht weiß, was ich machen soll und dann irgendwie einen kleinen Joke raushaue, dass mich das dann auch selber lockert und ich dann weiß, okay, jetzt geht's los, das und das muss ich machen.
Das Leben geht weiter, sozusagen.
Nur weil die Hand ab ist, müssen wir jetzt hier nicht so und nein, natürlich nicht. Genau. Okay, da ist jetzt bei Neurologen aber die Grenze erreicht, verstehe. Ja. Nein, ich meine, dieses...
Denkst du?
Ja, oder zumindest müsst ihr euch irgendwie die Kontenance bewahren. Es gibt ja ganz oft so dieses, dass Leute dann sagen, dass man mit diesen furchtbaren Dingen besser umgehen kann und das macht man dann so über so eine schwarze Humornummer. Aber das hatte ich noch nie. Und das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, an mir vorbeigegangen und das war auch nie mein Ding. Ne? Dass man immer sagt, ja, die haben halt so einen schwarzen Humor und eigentlich ist das nur, weil wir innerlich total am Wegbröckeln sind. Und die einzige Chance, wie wir Kontenance bewahren können, ist, indem wir halt irgendwelche völlig unpassenden Witze machen. Und der Patient kann sich nicht erinnern, weil er nachher noch Dormicum bekommen hat oder so.
Nee, ich meinte jetzt auch gar keinen schwarzen Humor, sondern es reicht manchmal einfach so ein kleiner Joke.
Ja.
Um mich so ein bisschen oder vielleicht auch das Umfeld aus so einer Stockstarre rauszuholen.
Ja. Ja, klar.
Bevor wir jetzt hier abgleiten in falschen Humor sozusagen, wollte ich dich gerne auch nochmal ansprechen, Lüder, auf das Thema Facharzt für Notfallmedizin. Beziehungsweise dein Blick auf die Qualifikation von Notärzten in Deutschland. Mhm. Wie stehst du dazu?
Ja, ihr habt euch wahrscheinlich die Sachen dazu auch angeschaut, ist auch, prinzipiell, und das muss man direkt vorab schicken, wenn das wie auch immer hier geschnitten wird, das Ganze, selbstverständlich gibt es gute Notärzte, ja, ist überhaupt gar keine Frage, aber das hat halt überhaupt nichts damit mit diesen Eingangsvoraussetzungen für, wie kann ich in Deutschland Notarzt werden, zu tun. Also da muss man einfach, also dieses, ich muss natürlich Medizin studiert haben, 1,5 Jahre klinisch und dann setze ich mich da eine Woche in diesen Kurs da bei der Ärztekammer, fahre meinem Kollegen mit und wusch, werde ich auf die Welt als Notarzt losgelassen. Das finde ich wirklich, wirklich schwierig. Das finde ich total schwierig. Und also ich komme aus der Anästhesie und wie gesagt, und ich habe all meine Skills kommen aus diesem Bereich. Aber wenn es eben auch, wir sind ja dem Neurologen gerade hier an Bord, das könntet ihr ja genauso machen. Und das kann ja jetzt nicht nur sein, dass man sagt, euer Gewissen sagt euch, boah, Notarzt ist vielleicht nicht mal, ihr könntet aber auch als Notarzt tätig werden und auch, ich sag mal, andere Fachdisziplinen, die bei denen sozusagen Notfallmedizin, Notfälle eben nicht Daily Business sind, können, finde ich, grob fahrlässig, können hier Notarzt werden und werden auf die Welt als Notarzt losgelassen. Und dann haben wir das im Einsatz, dieses inzwischen extrem gut hochqualifizierte Notfallsanitäter, die da ihre 3-jährige Ausbildung machen. Natürlich haben die nicht zwingend vorher Medizin studiert, oder in der Regel nicht. Der Weg ist sonst eben eher andersrum. Aber die haben alles gelernt, was da relevant ist. Einsatzkommunikation, wo stelle ich was hin? Die kennen ihre Medikamente, ihre SAAs. Die machen das täglich. Ja, die machen nichts anderes als diese Notfallsituation. Und das, was ich auch merke als Notarzt, dass ich heute viel weniger gerufen werde, als das in der Vergangenheit der Fall ist, weil die sehr viel mehr selber abdecken können. Und wenn dann jetzt jemand, der jetzt nur Medizin studiert hat, 1,5 Jahre und dann irgendwie dieses Ding da und dann trifft der zusammen mit so einem Notfallsanitäter, der hier seit Jahren Vollzeit, ist schwierig, ist wirklich schwierig. Das muss viel länger sein, viel ausführlicher. Entweder es gibt Eingangsvoraussetzungen, dass man sagt, nur Leute aus der und der Fachrichtung und das ist in der Regel, dann würde ich sagen, schon aus der Fachrichtung Anästhesie oder aber man muss sagen, du wirst halt von null auf Notfallmediziner oder beziehungsweise auch als Notarzt, ne, so präklinisch, dann muss das Monate dauern. Ne? Also das ist schon, da bin ich sehr von überzeugt.
Aber wir sind ja auf entsprechende Zahlen von Notärzten angewiesen. Glaubst du, wenn du die Hürden zu hoch machst, schreckt das Leute ab? Oder wird das System dadurch getragen weiter? Oder machst du die Versorgung schwierig?
Naja, du kannst ja, also das ist ja von der Argumentation zu sagen, am besten holen wir jetzt auch Leute ohne Medizinstudium, sonst kriegen wir irgendwo auf dem Land hier die Notärzte nicht gestellt. Also wir müssen uns überlegen, was ist deine Berufsqualifikation, was musst du dafür machen und wenn es einen Mangel gibt, gibt es den. Aber wir können nicht den jetzt runterschrauben oder sagen, du, das kannst du, das kann jeder werden. Also ich weiß, so hast du es nicht gemeint, aber deshalb, aber auch das hört man öfter. es muss eine klare, und ich will auch, wenn ich von einen ganz umweltfreundlichen Flug von Hamburg nach München mache, will ich, dass da vorne ein Pilot drin sitzt, der das da im Griff hat und der sein Ding trainiert hat und der jedes Jahr durch einen Simulator geht und nicht, weil es gerade Pilotenmangel gibt, sagen ja, die haben jetzt einen Quereinsteiger aus dem Catering genommen, weil sonst kriegen die ihre Flieger da nicht voll. Also genau, aber von da, also das. Und jetzt aber, ne, was ich total gut gefunden hätte, immer auch, weil ich ja diesen Schlenker mit USA gemacht habe, wäre schon so der Notfall, also dieser Emergency Physician, also dieser Notaufnahme-Notfallmediziner. Das hätte ich total toll gefunden. Aber das war eben schon in den 90ern, war das ja Debatte, dass es das gibt und das soll ganz bald kommen. Und jetzt haben wir 2026 und so, dass ein Arzt, und ich weiß nicht, ob ihr The Pit gesehen habt, und das wäre schon nicht von den Arbeitszeiten und von der Belastung her, aber das wäre schon super. Da hätte ich schon richtig, richtig Lust zu. Auch. Aber da bin ich inzwischen ein bisschen, wie soll ich sagen, das glaube ich nicht mehr, dass wir dahin kommen. So, es wird schon immer diese chirurgische Schockraumgeschichte und auf der anderen Seite die internistische Aufnahme für alles andere geben.
Ganz kurz, um den Punkt abzuschließen, was denkst du denn, wenn du das schon irgendwie 20, 25 Jahre beobachtest, warum ist es nicht umsetzbar in Deutschland? Ist es ein Lobbyproblem zwischen Fachgruppen oder was, woran liegt das?
Also ich bin, also es gibt bestimmt Leute, die viel, 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 viel tiefer da drin sind. Also ich bin inzwischen, also ich bin raus sozusagen aus der Klinik, ich bin Notarzt, ich bin vor allem auf Bühnen unterwegs mit der Mission, die ich habe. Aber das, was mein bescheidener Eindruck ist, auch einfach aus der klinischen Erfahrung, ist schon, dass die Disziplinen untereinander sich schwer tun, sich da zu einigen auf, es gibt den klassischen Notfallmediziner in der Notaufnahme, der sowohl das Polytrauma als auch jetzt hier sozusagen internistisch, neurologisch, neurochirurgisch, wie auch immer, Patienten versorgt. Also das ist so meine, das muss ich aber wirklich, ne, da gibt es bestimmt Leute, die da viel mehr drin sind, aber das ist tatsächlich so ein bisschen mein Eindruck, die Fachdisziplinen untereinander, dass die sich da nicht einigen können. So.
Meine Information, um das auch nochmal kurz abzuschließen, ist letztlich von der ISAM in Hamburg, dass es keine Frage mehr ist, ob es den Facharzt für Notfallmedizin geben wird, sondern wann. Also das wird kommen, so habe ich das verstanden. Aber es gibt viel Feintuning, das da gemacht werden muss, anscheinend berufspolitisch.
Ja, aber weil du, also wird der dann so kommen, dass du genau, dass der tatsächlich dann das Polytrauma wie alles andere mitversorgt? Also dann quasi einfach zentrale Notaufnahme?
Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Was mich nochmal interessieren würde, Lüder, ist, wie schaffst du eigentlich dieses Spagat? Also ich meine, auf der einen Seite stehst du auf den Bühnen und tourst durch die Welt. Du kannst auch gleich nochmal kurz erzählen, wo deine nächsten Auftritte sind, damit die Leute dich vielleicht mal live erleben können. Und deinem Job, also vielleicht auch noch der Familie. Wie sieht so ein typischer Tag aus bei dir? Wie machst du das?
Ja, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage und das geht nicht mit einer Vier-Tage-Woche. Also das kann ich schon mal dazu sagen. Es ist halt, ich kann das gut steuern. Also es gibt, also wir gehen ja jetzt sehr stark auf diese Sommerpause, Veranstaltung Sommerpause zu. Also Juli, August ist in der Regel auch Theater statt halt, da findet einfach gar nichts statt, weil alle im Urlaub sind. Das heißt, das ist eine Zeit, in der kann ich mehr Notarzt fahren. Ab 1.9. bin ich wieder auf Tour. Da starte ich in Hamburg mit meiner Show das erste Mal. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann fahre ich entsprechend weniger Notarzt. Und dann habe ich vielleicht nur noch einen im Monat. Also das kann ich total gut regeln, weil sowohl die Veranstaltungen teilweise über ein Jahr im Voraus klar sind, wann ich da wo bin. Und auch die Notarztdienste irgendwie so quartalsweise geplant werden. Und das kann ich dann ganz flexibel machen. Weil wenn ich jetzt so eine Woche habe, wo ich, keine Ahnung, drei Shows habe mit Auf- und Abbau und technischer Probe und danach noch mit irgendwie Autogramme und Fotos und so weiter. Und da bin ich auch durch. Ne? Also da würde ich dann auch jetzt nicht Notarztdienst mehr machen. Von daher, es gibt Notarztdienste, die ich mache. Es gibt dann die Shows, die ich mache. Es gibt Firmenauftritte und zwischendurch tatsächlich auch einfach mal Urlaub und mal nichts machen oder einfach sagen, hey, ich habe eine neue Idee für einen neuen Joke. Ich gehe mal zu einem Open Mic nochmal. Also das heißt, ein neues Material testen zwischendurch, das ist ja total wichtig, weil dann kommt ja auch immer, wie ist es und das nächste Programm und das muss ja parallel laufen. Genau, das steht sozusagen für 20, nee, Moment mal, jetzt ist 26, 27 ist, aber genau, für 2028 muss dann, geht dann das neue Projekt an Start.
Cool. Aber Kai, wenn ich dich richtig verstanden habe, du meinst auch so den inhaltlichen Wechsel, ne? So zwischen Zeche Karl, 15.000 bis 20.000 Leute, wie wir alle wissen, Riesenhalle, und dann am nächsten Abend vielleicht in Hamburg irgendwie Notarzt fahren und total konzentriert sein. Also du bist ja auch wahrscheinlich in einer anderen innerlichen Stimmung. Und der Wechsel, wie kriegst du den gut hin?
Ja, okay, also da muss ich, also ich kann ja eins dazu sagen, also ich muss auch auf der Bühne richtig konzentriert sein, weil ich schon versuche zuzuhören, was das Publikum sagt, darauf einzugehen, da irgendwie Geschichten zu entwickeln, das immer wieder mit einzubeziehen. Also ich bin schon in jedem Fall hochkonzentriert, aber es geht auf jeden Fall und das ist einfach eine andere Arbeitsweise und das ist ein schöner Wechsel. Ja, es ist wirklich ein schöner Wechsel und das Umfeld, das Team, mit dem ich da zusammenarbeite, die wissen, was ich mache und ich bin da total gerne, sind super nett und also von daher ist so dieses, ich stehe auf der Bühne, trage meine Mission, die ich habe, viel weiter noch, als ich das so kann oder wenn ich sage, ich mache nur lokales Training und als Notarzt, das geht total gut und da ist gar keine Riesenhürde, dass ich sage, oh, was ist heute, oh shit, jetzt ist Notarzt, da bin ich jetzt gar nicht in Stimmung heute für, ich will lieber jetzt nur mit, also, ne, das geht, da ist keine Riesenschwelle oder so, ne, also ich muss natürlich irgendwie ausgeschlafen sein, aber das muss ich auch für die Bühne, also wenn ich da stehe und mir dann die Sachen nicht mehr einfallen, das ist auch kein Konzept.
Lüder, Mensch, du hast tolle Sachen, tolle Geschichten zu erzählen und ich muss gestehen, zur Vorbereitung auf unser Podcast-Gespräch habe ich deinen Instagram-Kanal durchforstet und bin auf echt ein paar lustige Geschichten gestoßen. Unter anderem auch die Schwester Gabi, die da in der Notfallambulanz steht und einen abblitzen lässt. Das hat mich sehr erinnert an meine Zeit, als ich als Student in der Notfallambulanz gearbeitet habe. Ich finde es total spannend, was du so erzählt hast aus deinem Leben. Ich finde es auch richtig cool, dass du diese zwei Pole hast. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr viel Regeneration und neue Energie für deinen Notarzt, für deinen ärztlichen Beruf bedeutet, dass du auch eben so kreativ sein kannst und diese Comedy-Wurzel in dir ausleben kannst. Vielen Dank, dass du davon erzählt hast. Ich finde es total spannend. Wir werden auf jeden Fall auch deine Kontaktdaten bzw. deine Tourdaten in den Shownotes verlinken.
Super.
Und ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du da warst und mit uns gequatscht hast.
Ja, danke für die Einladung und sehr schön. Ich freue mich, wenn wir uns oder jetzt von eurer Hörerseherschaft hier bei einem meiner Shows sehen.
Ja, vielen Dank, Lieber, auch von mir.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.